Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Und herzlich willkommen dazu. Jordanien gilt eigentlich als Hort der Stabilität, aber das ist das Bild nach außen. Nach innen sieht es da schon ganz anders aus.
Wir haben seit 6 Jahren keine Unterstützung mehr vom UNHCR bekommen. Alles ist unglaublich teuer. Der Strom, das Wasser, die Miete. Und seit der Corona-Pandemie ist das noch schlimmer. Es gibt einfach keine Arbeit.
In Jordanien leben 1,4 Millionen Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak, Jemen, Sudan und Somalia. Und die allermeisten von ihnen, nämlich 80%, leben unterhalb der Armutsgrenze.
Viele von denen sind seit 10 Jahren da. Sie haben längst alle Ersparnisse aufgebraucht. Viele von ihnen waren in ihrer Heimat Lehrer oder Ärzte, aber sie können diese Fähigkeiten hier nicht nutzen.
Rund die Hälfte der jungen Menschen, und das ist die große Mehrheit im Land, ist arbeitslos und sucht nach Perspektiven, egal ob es nun Jordanier sind oder Geflüchtete, egal ob Männer oder Frauen. Der Unmut wächst, aber nichts kann die kleine Monarchie weniger gebrauchen als Ruhestörungen. Ich bin Ellen Hering und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Jordanien gilt als Stabilitätsanker im krisengeschüttelten Nahen Osten. Ein Fels in der Brandung. Rundum herrscht Krieg und Chaos. Im Nachbarland Libanon bricht gerade die Wirtschaft komplett ein. Die Monarchie lebt quasi von ihrem Image. Es ist bares Geld wert. Kredite des Westens fließen, solange Ruhe herrscht. Aber den Preis für den vermeintlichen Frieden, den zahlt die Jugend. Das berichtet Josephine Schulz aus Jordanien.
Hashim streift sich die Schuhe ab, geht barfuß ins Wohnzimmer. Ein weißgekalkter Raum mit einem weichen bestickten Teppich und Sitzkissen entlang der Wände. Sein Sohn Mohammed kommt mit einem silbernen Tablett aus der Küche, verteilt starken arabischen Kaffee in kleinen Tassen und Zucker aus einer verzierten Dose. Hashim schaut auf das Sitzkissen zwischen seinen Beinen und zupft an seinem Bart. Es ist ihm unangenehm, über Geld zu sprechen.
Wir haben seit 6 Jahren keine Unterstützung mehr vom UNHCR bekommen. Alles ist unglaublich teuer. Der Strom, das Wasser, die Miete. Und seit der Corona-Pandemie ist das noch schlimmer. Es gibt einfach keine Arbeit. Mein Sohn findet jetzt vielleicht an 4 oder 5 Tagen im Monat Arbeit. Das reicht einfach nicht, um alles zu bezahlen.
Hashim ist vor 10 Jahren mit seiner Familie aus Syrien geflohen. Zuerst kamen sie in eines der großen Flüchtlingslager. Nach 2 Jahren schafften sie es, das Lager zu verlassen und sich am Rand von Irbid im Norden Jordaniens niederzulassen.
In Syrien hatten wir alles. Als Staatsangestellter habe ich gut verdient. Meine Söhne waren ausgezeichnete Schüler, die Besten. Sie hätten alle Chancen gehabt.
Aber für seine Söhne haben sich diese Chancen mit der Flucht erledigt. Wie viele andere Flüchtlingskinder sind sie nicht weiter zur Schule gegangen, sondern mussten als Tagelöhner arbeiten, um die Familie über die Runden zu bringen.
Die Jungs waren minderjährig. Sie hatten natürlich keine Arbeitserlaubnis. Das ist ja auch international verboten. Das war ziemlich gefährlich. Aber wir hatten keine Wahl. Wir mussten ja irgendwie die Miete bezahlen. Und alles war viel teurer als in Syrien.
Seine Töchter gingen weiter zur Schule, aber nicht jeden Tag. Häufig reichte das Geld nicht, um die Fahrtkosten zur Oberschule in der Nachbarstadt zu bezahlen. Kinderarbeit ist vor allem unter Geflüchteten keine Seltenheit. Auch jetzt noch, erzählt Lilly Kaleisel vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Und in der Corona-Pandemie hat dieses Problem noch einmal zugenommen.
Über 80% der Flüchtlinge in Jordanien leben unter der Armutsgrenze. Das heißt, sie leben von weniger als $3 am Tag.
In den vergangenen 10 Jahren sind rund 1,4 Millionen Flüchtlinge nach Jordanien gekommen. Nur der Libanon hat im Verhältnis zur eigenen Bevölkerung noch mehr Schutzsuchende aufgenommen. Die Bevölkerung ist dadurch in kurzer Zeit massiv gewachsen. 2011 hatte Jordanien noch 7,5 Millionen Einwohner, heute sind es über 10 Millionen. Aber der Arbeitsmarkt, die Städte, die knappen Wasser- und Energieressourcen sind diesem Bevölkerungsanstieg nicht gewachsen. Die Mietpreise in den Städten haben sich in den letzten Jahren fast verdreifacht und nach Jobs suchen nicht nur die Flüchtlinge verzweifelt, sondern auch die Jordanier. Flüchtlinge dürfen deshalb nur sehr eingeschränkt arbeiten. Syrer können für bestimmte Tätigkeiten eine Arbeitserlaubnis bekommen, als Handwerker, Bauarbeiter oder in der Landwirtschaft. Andere Flüchtlinge aus dem Irak, Jemen, Sudan oder Somalia haben keine Möglichkeit, legal zu arbeiten.
Also eine irakische oder jemenitische Familie, die hat im Grunde keine Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Viele von denen sind seit 10 Jahren da. Sie haben längst alle Ersparnisse aufgebraucht. Manchmal finden sie als Tagelöhner Arbeit auf dem Bau oder solche Sachen. Viele von ihnen waren in ihrer Heimat Lehrer oder Ärzte, aber sie können diese Fähigkeiten hier nicht nutzen.
Durch einen ziemlich strikten Lockdown während der Pandemie sind aber auch viele Jobs für Tagelöhner im informellen Bereich weggebrochen. Meistens waren die Flüchtlinge die ersten, die von den Baustellen oder Feldern nach Hause geschickt wurden.
Sie hatten plötzlich gar kein Einkommen mehr. All die Flüchtlinge, die vorher irgendwie über die Runden kamen, mit denen wir nie wirklich Kontakt hatten, haben plötzlich bei unseren Hotlines angerufen und um Geld gebeten. Viele konnten ihre Miete nicht mehr bezahlen. Es gab plötzlich hunderte Familien, die aus ihren Wohnungen geworfen wurden. Das passiert noch immer und wird wohl auch zukünftig so weitergehen.
Jeden Tag, erzählt Lilly, rufen Hunderte beim UNHCR an, sind verzweifelt und bitten um einen Platz in einem Resettlement-Programm. Aber die Chancen auf eine solche legale Einreise in die USA, nach Kanada oder Europa sind minimal. Im vergangenen Jahr gab es gerade einmal 5000 Plätze.
Vor allem für junge Menschen ist das natürlich hart. Jugendliche oder Anfang 20-Jährige. Sie sind hier zur Schule gegangen, haben vielleicht sogar ein Stipendium für die Uni, aber danach haben sie keine Chance auf einen guten Job. Deshalb haben wir so viele Resettlement-Anfragen. Sie sehen hier in Jordanien keine Zukunft und auch nicht in Syrien.
Auch Hashim wünscht sich eine echte Perspektive für seine Kinder. Er fühlt sich wohl in Jordanien, ist eng befreundet mit den Leuten im Dorf. Sie hätten seiner Familie über die Jahre immer geholfen. Aber die Armut sei unerträglich.
Für mich kommt das nicht in Frage, nach Europa zu gehen. Ich war in der syrischen Armee, da geht das nicht. Und eine illegale Flucht, dafür bin ich zu alt. Aber vielleicht mein jüngster Sohn, der hat schon darüber nachgedacht, über Belarus nach Europa zu fliehen.
Zwei Autostunden weiter südlich in der Hauptstadt Amman. Hier sind in den letzten Jahren gläserne Hochhäuser aus dem Boden geschossen. Es gibt teure Hipster-Cafés, in denen ein Cappuccino umgerechnet 3 oder 4 Euro kostet, Bubble-Tea-Shops und riesige Malls. Vor allem die Malls sind ein beliebter Treffpunkt für junge Leute. Hier ist auch Ahmad unterwegs. Er hat Kopfhörer im Ohr und trägt ein Sport-T-Shirt. Einen Cappuccino für 3 Euro oder die vielen anderen teuren Dinge im Shoppingcenter kann er sich nicht leisten.
Alles ist teuer in Jordanien. Wohnen ist teuer, Autos sind teuer, einfach alles ist teuer.
Ahmad ist Jordanier. Er ist arbeitslos und sucht schon seit Jahren einen Job.
Ich mache ein bisschen was im Bereich Streaming und Gaming, solche Sachen. Aber ich bin da noch Anfänger. Also hauptsächlich bin ich auf der Suche nach einem Job. Aber naja, alle in Jordanien suchen einen Job.
Die Arbeitslosigkeit in Jordanien liegt auf einem Allzeithoch bei 23%. Unter jungen Menschen, und das ist die große Mehrheit im Land, wird sie auf etwa 50% geschätzt. Ahmad guckt ernst.
Ich würde sofort in ein anderes Land gehen, ohne groß darüber nachzudenken. Weil wir, also die jungen Leute, wir haben einfach keine Möglichkeit, das zu erreichen, was wir wollen. Außer wenn du durch Vetternwirtschaft irgendwo einen Job bekommst. Sonst hast du kaum eine Chance.
Viele junge Jordanier haben einen Uni-Abschluss. Wer ein gutes Abitur macht, studiert danach Medizin, Jura oder Ingenieurswissenschaften. Aber vor allem die Akademiker finden keine Arbeit. Es gibt einfach zu viele Mediziner und zu viele Ingenieure. Genau wie die Flüchtlinge und viele andere Arbeitslose versuchen sie, sich im informellen Bereich durchzuschlagen. Viele als Fahrer für Plattformen wie Uber oder Karim. Oft legt dann die gesamte Verwandtschaft für ein Auto zusammen, damit wenigstens die Männer einen Job haben. Kasai ist einer der vielen arbeitslosen Ingenieure. Er verkauft Shisha-Tabak, um irgendwie über die Runden zu kommen.
Ich habe meinen Abschluss als Software-Ingenieur an der Uni gemacht. Ich habe zig Bewerbungen geschrieben. Aber dann kam die Corona-Krise und alle Unternehmen haben ihre Anforderungen nochmal hochgeschraubt. Sie wollten teilweise mehrere Jahre Berufserfahrung. Wo soll ich die hernehmen? Also habe ich nichts gefunden.
Die informelle Ökonomie in Jordanien ist riesig. Touristenguides, Uber-Fahrer, Menschen, die Essen auf der Straße verkaufen, Tagelöhner auf dem Bau und in der Landwirtschaft. Alles Menschen, die keine Sozialversicherung haben und nie wissen, wann oder ob sie ihren Lohn bekommen. Jana Ababneh arbeitet für die Phoenix Foundation, eine Organisation, die sich für Arbeitnehmerrechte stark macht.
We know that the informal sector in Jordan is rapidly growing.
Wir wissen, dass der informelle Sektor immer größer wird. Es gibt Schätzungen, dass 40-55% aller wirtschaftlichen Aktivitäten im informellen Sektor stattfinden. Das ist ein großes Problem und die Corona-Pandemie befeuert dieses Problem weiter.
Jordaniens Wirtschaft steckt seit Jahren in der Krise. Viele junge Menschen gehen deshalb in die Golfstaaten. Ihre Geldzahlungen an die Familien sind für Jordanien überlebenswichtig. Die jungen Menschen wollen auch deshalb weg, weil die wenigen Jobs, die es gibt, häufig so schlecht bezahlt sind, dass das Geld nicht zum Leben reicht. Das gilt besonders für die Arbeit im öffentlichen Sektor, für Lehrer oder Krankenschwestern.
Viele Menschen arbeiten und sind trotzdem arm. Sie sind nicht arm genug, um Hilfe aus den Sozialprogrammen zu erhalten, aber sie sind so arm, dass sie jeden Tag kämpfen müssen.
Die Regierung hat lange versucht, die niedrigen Löhne durch Subventionen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst abzufedern. So wurden beispielsweise Benzin, Strom, Wasser und Brot subventioniert. Aber mit den vielen IWF-Krediten, die das Land aufgenommen hat und immer noch aufnimmt, gehen harte Sparvorgaben einher. Jordaniens Schuldenquote liegt bei über 100% der Wirtschaftsleistung. Oft heißt es scherzhaft, der wichtigste Wirtschaftszweig, das seien die Zahlungen aus dem Westen. Allein die USA überweist dem Königreich jedes Jahr mehr als 1 Milliarde Dollar. Aber für öffentliche Investitionen, zum Beispiel in den kaum existenten Nahverkehr, fehlt das Geld. Und auch das trägt zur Massenarbeitslosigkeit bei.
Like if it's on the other side of Amman, it would cost them more money to take this job than to not take it, just in the transportation costs. And so that, you know, that really is limiting to.
Wenn der Arbeitsplatz am anderen Ende von Amman liegt, dann würde es die Leute mehr kosten, diesen Job anzunehmen. Allein die Transportkosten wären höher als das Gehalt. Wenn es in der Familie ein Auto gibt, dann wird das der Vater als Oberhaupt der Familie benutzen. Das ist besonders für Frauen ein Problem. Die Arbeitslosigkeit unter jungen Frauen ist noch einmal viel höher als unter jungen Männern, obwohl Frauen genauso gut ausgebildet sind, wenn nicht sogar besser. Dass es keinen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr gibt, trägt zu dieser massiven Jugendarbeitslosigkeit bei. Das wird oft nicht gesehen.
(2018) brach sich der Frust über die desaströse wirtschaftliche Lage Bahn. Zigtausende gingen auf die Straße und beteiligten sich an einem landesweiten Generalstreik. Anlass waren erneute Sparvorgaben des Internationalen Währungsfonds, um die Schulden zu senken. Die Regierung kündigte an, Subventionen zu streichen und die Steuern zu erhöhen. Der Preis für Brot stieg um 100%, die Strompreise um über 20%. Jana Ababneh.
Most protests that happen in Jordan are related to the economy or to labor rights.
Fast alle Proteste in Jordanien haben mit der wirtschaftlichen Situation zu tun. Aber die Wahrnehmung ist, dass es eine Gefahr für die nationale Sicherheit ist, wenn man Arbeitern und Gewerkschaften erlaubt, sich zu organisieren.
Ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Die Versammlungsfreiheit der Menschen und ihre Bürgerrechte zu unterdrücken, das ist eine viel größere Gefahr für die nationale Sicherheit. Denn das erzeugt noch mehr Unmut und gefährdet die Stabilität des Landes.
Nur ein Jahr später, im Herbst 2019, organisierten die Lehrer den längsten Streik in der Geschichte Jordaniens, weil die Regierung ihrer Forderung nach einer Lohnerhöhung von 50% nicht nachkommen wollte. Das Gehalt von Lehrern ist so niedrig, dass viele parallel einen weiteren Job haben, um zu überleben. Der Sicherheitsapparat antwortete mit harter Hand. Die Kundgebungen der Lehrer wurden gewaltsam aufgelöst. Und schließlich wurde der Berufsverband der Lehrer mit einem Betätigungsverbot belegt, mit der Begründung, die Organisation sei von der Muslimbrüderschaft unterwandert. Uraib al-Rantawi ist ein bekannter Politikwissenschaftler und lauter Kritiker der Repressionen im Land. Er sitzt in einem großen Ohrensessel in seinem Büro, lehnt sich zurück, zieht an seiner Zigarre und stößt eine dicke Rauchwolke aus.
I think all the reasons behind this instability in the region is there.
Instabilität hat verschiedene Ursachen. Und alle diese möglichen Ursachen haben wir hier in Jordanien. Alle Proteste des arabischen Frühlings haben damit angefangen, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind, weil sie etwas zu essen auf dem Tisch wollten. Aber schon wenige Tage später riefen sie nach einem Regime-Change, nach Demokratie und Menschenrechten.
Stabilität hat im Königreich oberste Priorität. Das ist sozusagen Jordaniens unique selling point. Ruhe inmitten von Bürgerkriegs- und Krisenstaaten. Das macht Jordanien zu einem wichtigen Partner für den Westen. Bei jedem Besuch loben westliche Minister und Staatschefs Jordanien als Stabilitätsanker im Nahen Osten. Und Stabilität, das ist für die meisten untrennbar mit der Monarchie und dem König verbunden.
Ich würde sagen, es gibt in Jordanien einen Konsens von 99% der Bevölkerung, dass die Monarchie das beste System für dieses Land ist.
König Abdullah gilt als quasi neutrale Instanz, der die Einheit Jordaniens sichert. Er gehört weder den transjordanischen Stämmen an, noch der Bevölkerungsmehrheit, die aus den Palästinensergebieten nach Jordanien geflohen ist, wird aber von allen akzeptiert. Im Frühjahr 2021 sah es kurz so aus, als würde die Stabilität ins Wanken geraten. Und das ausgerechnet aus dem Palast selbst heraus.
The former Crown Prince of Jordan, Hamza bin Hussein, says he's been placed under house arrest.
Hamza, der Halbbruder des Königs Abdullah, wurde unter Hausarrest gestellt. Von der Planung eines Putsches war die Rede. Hamza schickte eine Videobotschaft aus dem Arrest.
So it's maybe the last time I'm able to communicate. As I said to the chief of staff when he came.
Vielleicht ist das das letzte Mal, dass ich kommunizieren kann. Ich habe dem Chef des Sicherheitsapparates gesagt, nicht ich bin die Person, die verantwortlich ist für die miserable Regierungsführung, für die Korruption und die Inkompetenz der letzten 15 bis 20 Jahre, die immer schlimmer wird. Ich bin nicht verantwortlich dafür, dass die Menschen kein Vertrauen in die Institutionen haben.
Hamza war eigentlich der offizielle Kronprinz gewesen, aber dann hatte König Abdullah den Titel an seinen Sohn übertragen. Der junge Hamza ist sehr beliebt bei den Jordaniern. Er gilt als jemand, der nah an den Menschen dran ist, ihre Sorgen kennt und offen anspricht.
This country has gone from one that was at the forefront of the region in terms of education and healthcare, in terms of human dignity and freedoms.
Dieses Land war mal ein Vorreiter in der Region, ein Vorreiter in Sachen Bildung, Gesundheitsversorgung, Freiheit und Würde der Menschen. Aber es hat sich in ein Land gewandelt, in dem schon die kleinste Kritik an der Politik zu einer Verhaftung oder zu Bedrohungen durch den Sicherheitsapparat führt. Und niemand mehr seine freie Meinung äußern kann. Im herrschenden System zählen persönliche Interessen und Korruption mehr als die Zukunft der 10 Millionen Bürger in diesem Land.
Is more important than the lives and dignity and futures of the 10 million people that live here.
Nach ein paar Tagen erklärte Hamza öffentlich seine Loyalität zum König und verschwand dann weitgehend aus der Öffentlichkeit. Grundlegende Kritik am System wird von dem starken jordanischen Geheimdienst in jeder Form unterbunden. Die meisten politischen Aktivisten wollen deshalb nicht in ein Aufnahmegerät sprechen. Will man hören, was sie wirklich denken, werden die Handys eingesammelt und aus dem Raum geschafft. Choose your battles, erzählt eine Menschenrechtsaktivistin. Diese Lektion lerne man in Jordanien schnell. Also suche dir die Kämpfe, die sich lohnen. Wer versuche, die grundlegenden Probleme anzuprangern, für den gebe es zwei Wege. Entweder werde man durch eine Beförderung in den Regierungsapparat zum Schweigen gebracht oder durch die Einlieferung ins Gefängnis. In Jordanien werden zwar regelmäßig Wahlen abgehalten, allerdings hat das gewählte Parlament kaum etwas zu sagen. Der König tauscht in relativ kurzen Abständen die Regierungsmitglieder aus. Und abgesehen von der Muslimbrüderschaft fehlen Parteien, die für echte Programme antreten. Das Wahlsystem sorgt dafür, dass im Parlament vor allem Einzelpersonen sitzen. Repräsentanten ihrer jeweiligen Stämme, die ihre eigenen Netzwerke versorgen.
Da ist eine riesige Kluft zwischen den Bürgern auf der einen Seite und den Entscheidungsträgern und staatlichen Institutionen auf der anderen. In der Öffentlichkeit herrscht große Verzweiflung und auch Wut. Ich hoffe, die Eliten verstehen das als Weckruf.
Bei aller Frustration ist allerdings auch die Angst der Jordanier selbst vor Chaos groß. Sie sehen die Situation im Libanon, im Irak, in Syrien und wissen, wie fragil Stabilität im Nahen Osten sein kann. Oraib Arantawi glaubt trotzdem, dass es nicht ewig so weitergehen wird. Dass vor allem die Jugend nicht ewig stillhalten wird.
They want food on the table, they want education, health, jobs. It's a top priority.
Die wollen Essen auf dem Tisch, Bildung, Gesundheit und vor allem Jobs. Aber eben auch Freiheit. Und sie wollen mitentscheiden. Wir leben in der digitalen Revolution. Die Menschen sehen doch, wie es woanders zugeht. Und sie finden, dass sie das Gleiche verdienen. Die Korruption, Politiker, die wie Halbgötter leben, das wird nicht länger akzeptiert. Im Moment haben wir keine großen Proteste auf der Straße. Aber wer weiß, was kommt. So ist das mit Bewegungen. Sie entstehen ganz plötzlich und verschwinden ganz plötzlich.
Josephine Schulz war in Jordanien, ein Land, aus dem wir wenig hören und wenig berichten, gerade weil es eben vermeintlich stabil ist. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es dann um die Olympischen Spiele in Peking und wie die zusammenpassen mit der Zero-Covid-Strategie der Regierung. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.